Guten Morgen nochmal. Heute Morgen soll es uns ums Gebet gehen. Und ja, bevor ich über das Gebet spreche, möchte ich nochmal beten. Ich denke, wir können jetzt nochmal aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns diese Möglichkeit gegeben hast, mit dir zu reden. Dass wir mit dem Schöpfer des Universums reden können, ja, wie mit unserem Vater. Und Herr Jesus, ich bitte dich, dass wir ja, heute Morgen merken, was es für ein Riesenvorrecht ist, zu dir kommen zu können. Herr, ich bitte dich, dass du mich heute Morgen ja, benutzt, um meinen Geschwistern was weiterzusagen, was du ihnen zu sagen hast. Herr, ich bitte dich, tu du meine Lippen auf, damit mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Amen. Ja, ich habe die Predigt überschrieben mit den Worten: Gebet, dein Wort in Gottes Ohr. Und zu Anfang möchte ich euch mal fragen, wer von euch ist denn mit seinem Gebetsleben total zufrieden? So. Auf jeden Fall mal eine sehr demütige Gemeinde. Wer von euch hat schon mal einen Christen getroffen, der gesagt hat, ich bin mit meinem Gebetsleben total zufrieden? Auch niemand. Ich habe auch noch keinen getroffen. Und ich denke, es ist nicht nur deswegen, weil wir so demütig sind und uns nicht über unser erfülltes Gebetsleben auslassen wollen, sondern ich denke, die meisten Christen haben in dem Punkt wirklich einen Mangel. Wahrscheinlich sogar einen großen Mangel teilweise. Aber die Predigt heute, das ist mir wirklich wichtig, die Predigt heute soll uns kein schlechtes Gewissen machen, zumindest nicht in erster Linie, sondern sie soll uns motivieren, um zu beten, um mehr zu beten. Und ich sage uns, weil ich diese Motivation genauso nötig habe wie wahrscheinlich jeder von euch. Aber bevor wir über das Gebet reden, wäre es vielleicht gut, überhaupt mal zu klären, was Gebet überhaupt ist. Und im Katechismus von Luther, da finden wir dazu die folgenden Worte: Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Finde ich schon mal eine gute Definition, wenn auch vielleicht ein bisschen technisch. Ich habe auch eine andere Definition gefunden. Und zwar ist das von dem Autor des Buches Der kniende Christ. Und dieses Buch Der kniende Christ habe ich gelesen in der Vorbereitung hier auf diese Predigt. Und ich kann es euch allen wirklich nur wärmstens ans Herz legen, dieses Buch auch mal zu lesen. Es stand bei mir wahrscheinlich ja, Monate oder sogar Jahre lang im Schrank und ich habe es nicht angefasst. Und seit ich es gelesen habe, weiß ich auch warum. Ich denke, da hatte jemand was dagegen, dass ich das lese. Weil es wirklich mir so ein bisschen die Augen aufgemacht hat, was Gebet überhaupt ja, bedeutet. Was wir für ein Riesenvorrecht haben, beten zu können. Ja, also wenn ihr das Buch haben wollt, könnt ihr euch gerne an mich wenden oder vielleicht auch an die Waltraud. Ja, Der kniende Christ, so heißt es. Der Autor ist unbekannt, er hat seinen Namen nicht angegeben. Aber er schreibt: Glaubt mir, Gebet ist unser höchstes Vorrecht, unsere schwerste Verantwortung und die größte Macht, die Gott in unsere Hände gelegt hat. Gebet, wirkliches Gebet, ist die edelste, erhabenste und erstaunlichste Handlung, die ein Mensch vollbringen kann. Ziemlich viel in zwei Sätzen zusammengefasst, darum lese ich es nochmal. Glaubt mir, Gebet ist unser höchstes Vorrecht, unsere schwerste Verantwortung und die größte Macht, die Gott in unsere Hände gelegt hat. Gebet, wirkliches Gebet, ist die edelste, erhabenste und erstaunlichste Handlung, die ein Mensch vollbringen kann. Aber ich denke, noch wichtiger als das, was irgendwelche Menschen über das Gebet sagen, ist das, was uns Gott in seinem Wort über das Gebet sagt. Und deswegen möchte ich mit euch jetzt auch einige Verse lesen aus dem Johannesevangelium. Und zwar aus den Kapiteln 14, 15 und 16. Also Johannesevangelium ist das vierte Buch im Neuen Testament, die Kapitel 14, 15 und 16. Da nur einige Verse draus, nicht die ganzen Kapitel. In Johannes 14, in den Versen 12 bis 14 steht Folgendes: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und jetzt kommt's: Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, Das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Dann steht in Johannes 15, in den Versen 7 und 8, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Immer noch in Johannes 15, den Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Und noch aus Johannes 16, die Verse 23 und 24. Johannes 16, 23 und 24. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Verheißungen lest. Vielleicht denkt ihr, wow, solche Verheißungen stehen in Gottes Wort, dann sollte ich doch mehr beten. Vielleicht denkt ihr auch, ja, ich weiß, diese Verheißungen stehen in Gottes Wort, aber gelten sie auch für mich? Oder ihr denkt euch vielleicht auch, ja, Philipp, schwärm du ruhig da vorne vom Gebet. Du bist ja noch jung, du wirst deine Hörner schon auch noch abstoßen. Du wirst auch noch merken, dass zwischen den Verheißungen der Bibel und dem eigenen Gebetsleben eine Riesenschlucht ist, dass Theorie und Praxis zwei Paar Stiefel sind. Aber egal, wie du heute Morgen denkst, ich glaube, dass Gott dir und uns heute was zu sagen hat. Dein Gebet kann nämlich viel bewirken. In Johannes 15, Vers 7 haben wir gelesen. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. So werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Ja, dann können wir ja anfangen, um unseren 7er BMW zu beten, um Muskeln wie Arnold Schwarzenegger, um Schönheit wie ein Topmodel oder um Gesundheit bis ins hohe Alter. Es steht ja da, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Ich denke, allen von euch ist klar, diese Verheißung kann man nicht wirklich so anwenden, wie ich es gerade gemacht habe. Weil wir dürfen den ersten Teil von diesem Vers nicht vergessen, wo steht, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Oder wie es in Johannes 14, Vers 14 ausgedrückt wird, wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Aber was heißt es eigentlich? Was heißt denn das, im Namen Jesu zu beten? Wie bete ich denn im Namen Jesu? Viele Christen machen es einfach so, sie beten und am Schluss sagen sie, und das alles bitten wir im Namen unseres Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Ja, wäre ja toll, wenn es wirklich so einfach wäre. Wir müssen einfach nur sagen, im Namen Jesu, und dann bekommen wir, was immer wir auch wollen. Aber ja, Gott ist ja kein Wunschautomat, wo wir oben unser Gebet reinwerfen mit so einer kleinen Formel dazu und unten dann die Erhörung rausziehen. Bei Gott nutzen solche, ich sag mal, Zauberformeln nichts. Bei Gott geht es um mehr als nur um irgendwelche Worte. Das Hauptanliegen von unserem Gebet soll die Verherrlichung Gottes sein. In Johannes 14, Vers 13 haben wir das vorher gelesen. Ich lese euch nochmal vor. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wir sollen also nicht um Reichtum, Gesundheit, Wohlergehen, Erfolg, Bequemlichkeit, Trost, geistliches Wachstum oder auch Frucht im Dienst beten, damit wir angesehen sind oder damit es uns gut geht, damit wir Erfolg haben, sondern damit Jesus verherrlicht wird. Das oberste Ziel unseres Gebetes soll seine Verherrlichung sein. In Matthäus 6, Vers 33, da steht, Und ich denke, den Vers kennt ihr fast alle auswendig. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das soll unser höchstes Trachten sein. Danach sollen wir uns ausstrecken, dass er verherrlicht wird, dass sein Reich gebaut wird. Und dann heißen die Verse auch weiter, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. In dem Kontext geht es darum, oder in dem Zusammenhang, um Nahrung und Kleidung. Aber ich denke, wenn wirklich unser größtes Verlangen ist, Jesus zu verherrlichen, dann werden wir auch, wenn wir ihn verherrlichen, daran Freude haben. Dann wird es auch uns letztlich gut tun, dass wir ihn verherrlichen. Wenn wir sein Reich fördern, wird es auch uns gut tun. Vielleicht können wir mal aufschlagen, Jakobus 4, Vers 3, wo das Gegenteil dargestellt wird. Jakobus 4, Vers 3. In der Schlachterbibel findet ihr den Jakobusbrief nach dem Hebräerbrief und vor dem ersten Petrusbrief. Jakobus 4, Vers 3. Da steht, ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Und so sollen wir nicht sein. Wir sollen nicht, ja, Gott unsere selbstsüchtigen Gebete bringen, sondern wir sollen unsere Gebete ihm bringen, damit er verherrlicht wird, dass er Ehre bekommt. Vielleicht mal ein kleiner Vergleich zum Gebet. Gebet ist ungefähr so, wie wenn dir dein reicher, bester Freund seine Kreditkarte gibt und sagt, bezahl damit, was du willst. Wie würden wir uns so einem Freund gegenüber verhalten? Würden wir losziehen und alles Mögliche einkaufen, was wir schon immer mal haben wollten, alles Nötige und Unnötige? Würden wir seine Großzügigkeit ausnutzen? Ich hoffe nicht. Aber wenn uns vielleicht irgendein Fremder oder vielleicht die Bundesregierung eine Kreditkarte geben würde und sagen, ja, kauf damit, was du möchtest, dann könnten wir sowas machen. Dann könnten wir losziehen und wirklich alles Nötige und Unnötige einkaufen. Aber bei dem Freund, da steht eine Beziehung auf dem Spiel, die wir nicht gefährden wollen. Und zwar weder durch einen zu großen und dann nicht durch einen zu kleinen Einkauf. Wenn zum Beispiel mein Freund zu mir sagt, hey Philipp, dein Anzug, der ist auch nicht mehr gerade der allerbeste, hier ist meine Kreditkarte, geh doch mal zu Hugo Boss und kauf dir was Ordentliches. Wenn ich dann mir die Kreditkarte schnapp, eine Stretch-Limousine kommen lasse, mich zu Hugo Boss chauffieren lasse, mir dort 3 maßgeschneiderte Anzüge aus dem besten Stoff raussuche, dazu noch an Hemden und Krawatten, was mir so über den Weg läuft, und noch ein paar silberne Manschettenknöpfe, und das alles mit seiner Kreditkarte bezahlen würde, hätte ich seine Großzügigkeit ziemlich schamlos ausgenutzt. Aber wenn ich die Kreditkarte nehme und damit zu Kick gehe und mir ein Hawaii-Hemd und Bermuda-Shorts aus Polyester kaufe, dann wäre mein Freund auch beleidigt, weil ich dann seine Großzügigkeit gar nicht anerkannt habe, weil ich es gar nicht ernst nehme, was er zu mir sagt. Und so ist es auch ein bisschen bei Gott. Versteht ihr das? Er gibt uns in seinem Wort die großartigsten Verheißungen über das Gebet. Wir haben ein paar davon gelesen. Und wir sollen sie auch in Anspruch nehmen. Nicht nur ein bisschen, sondern in ihrem ganzen Umfang. Und zu Gottes Ehre. Ja, es ist vielleicht, macht vielleicht ein bisschen klarer, wie wir uns Gott nahen sollen. Aber wirklich, im Willen Gottes zu beten, brauchen wir noch mehr. Und deshalb bin ich auch so froh, dass Jesus uns auf dieser Erde nicht alleine gelassen hat, sondern dass er uns seinen Heiligen Geist gesandt hat, der uns leiten will. Er hat uns gesandt, das können wir in Johannes 14, in den Versen 16 und 17 nachlesen. Johannes 14, 16 und 17, da steht, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ja, diesen Heiligen Geist haben wir bekommen, wenn wir Christen sind. Damals, als wir uns bekehrt haben, da haben wir den Heiligen Geist bekommen. Damals, als wir aufgehört haben, unser Leben für uns selber zu leben, als wir aufgehört haben, uns immer um uns selber zu drehen, und stattdessen angefangen haben, Leben mit und für Jesus zu leben. als wir ihm unsere ganze Schuld abgeben haben und ihm die Führung von unserem Leben anvertraut haben, da haben wir den Heiligen Geist bekommen. Und dieser Heilige Geist, der möchte uns leiten. So steht es in Römer 8, Vers 14, dass er uns leiten möchte. Müssen wir jetzt nicht aufschlagen. Und unser Heiland, der möchte, dass wir uns so vom Heiligen Geist kontrollieren lassen, dass wir gar nicht mehr anders können, als in Jesu Namen zu handeln und auch zu beten. Schlag mal bitte mit mir auf Johannes 14, Vers 26. Das heißt, da müsst ihr gar nicht viel aufschlagen. Johannes 14, Vers 26. Da steht: Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Die Jünger damals, die hatten Jesus gehört, sie konnten ihn anfassen, sie konnten ihn sehen, sie haben seine Worte gehört. Und sie hatten 3 Jahre lang enge Gemeinschaft mit ihrem Herrn. Heute haben wir Jesus leider nicht mehr so körperlich anwesend. Aber wir haben seinen Heiligen Geist und sein Wort, die Bibel. Und genau an dieses Wort möchte uns der Heilige Geist erinnern. Und ich denke, wir müssen beachten, dass da steht, erinnern. Und dass ich mich an Worte erinnern kann, das setzt voraus, dass ich die Worte schon mal gehört habe oder gelesen habe. Sonst kann ich mich nicht daran erinnern. Wenn wir also gar nicht oder nur selten in der Bibel lesen, dann wird es sicherlich schwierig, sich ans Wort Gottes zu erinnern. Sicherlich könnten wir auch bloß einmal die Bibel durchlesen und der Heilige Geist könnte uns immer an die Bibel erinnern. Aber ja, ich denke, Gott macht es nicht, weil er auch möchte, dass wir ein Interesse an ihm haben, dass wir auch uns durch sein Wort verändern lassen. Also wenn wir aufrichtig nach Gottes Willen suchen, dann sollte die Bibel unsere allererste Anlaufstelle sein. Denn wenn wir dann wirklich erkennen, was er möchte und es auch tun, dann kann er auch das tun, um was wir ihn bitten. Es ist also so, dass eigentlich das Gebetsleben ein Stück weit ein Prüfstein überhaupt für unser geistliches Leben ist. Weil wenn wir beten und nicht erhört werden, dann liegt der Fehler nicht bei Gott oder daran, dass die Verheißungen über das Gebet doch nicht wahr sind, sondern liegt der Fehler wahrscheinlich bei uns. In dem Buch, das ich vorher vorgestellt habe, Der kniende Christ, da steht: Es gibt keine ernsthaftere Prüfung unseres geistlichen Lebens als das Gebet. Wer versucht zu beten, wird schnell entdecken, wie es nach Gottes Urteil mit ihm steht. Ich will allerdings noch dazu sagen, dass nicht jedes unerhörte Gebet, also jedes Gebet, das nicht erhört wird, gleich ein Zeichen ist davon, dass unser geistliches Leben schlecht ist. Zum Beispiel der Apostel Paulus, er hatte 3-mal darum gebetet, dass ihm dieser Stachel fürs Fleisch genommen wird. Und die Antwort Gottes können wir nachlesen im 2. Korintherbrief, 2. Korinther 12, Vers 9. Da steht, was Gott zu ihm gesagt hat. Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Das war Gottes Antwort. Er hat dieses Gebet von Paulus nicht erhört, weil er einen besseren Plan hatte. Und darauf können wir auch vertrauen, dass Gott einen besseren Plan mit uns hat, auch wenn er mal unsere Gebete nicht erhört. Also nicht jedes Gebet, das scheinbar unerhört bleibt, ist ein Zeichen von zu wenig Glauben. Sicherlich nicht. Aber wenn unsere Gebete scheinbar ungehört verhallen, und zwar ständig, dann sollten wir uns vielleicht doch mal ernsthaft hinterfragen. Ja, und jetzt, wo wir gesehen haben, was es heißen kann, im Willen Gottes zu beten, da können wir uns mal anschauen, wie mächtig überhaupt solche Gebete im Willen Gottes sind. Können wir uns die Macht des Gebets anschauen. Ich möchte zum Anfang ein Beispiel vorlesen aus dem Jakobusbrief nochmal. Jakobus 5, 17 und 18. Jakobus Jakobus 5, 17 und 18. Da steht, Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir, so wie du und ich. Und er betete inständig, dass es nicht regnen solle, und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. Und ich denke, da sehen wir, dass nichts außerhalb der Reichweite des Gebets liegt, was nicht außerhalb vom Willen Gottes ist. Ich zitiere nochmal aus dem Buch. Lasst uns nie vergessen, dass das Größte, das wir für Gott und Menschen tun können, das Gebet ist. Denn wir können durch Gebet viel mehr erreichen als durch Arbeit. Das Gebet ist allmächtig. Es vermag alles, was Gott tun kann. Wenn wir beten, wirkt Gott. Jede Fruchtbarkeit im Dienst ist die Folge des Gebets des Arbeiters oder derer, die heilige Hände für ihn emporheben. Lasst uns mal so tun, als ob wir den Vers aus dem Johannesevangelium zum ersten Mal lesen, Johannes 14, Vers 13. Lasst uns mal so tun, als ob wir zum allerersten Mal diesen Vers lesen, Johannes 14, Vers 13. Und alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Gott selber sagt zu uns, alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Wer kann dir denn mehr bieten? Wer kann dir ein größeres oder besseres Versprechen geben als dieses? Der Schöpfer und Erhalter des Universums sagt quasi zu dir, bitte, was du willst. Ich will es dir geben. Und dazu haben wir dann auch noch die Garantie, dass Bitten, die uns letztlich oder die Gottes Reich schaden würden oder uns schaden würden, nicht erfüllt werden. Wir haben einen König, der besser weiß, was gut für uns ist, als wir selber es wissen. Wir haben einen König, der nicht nur den Überblick hat über unser kleines Leben, sondern über die gesamte Ewigkeit. Und dieser König ermutigt uns, mit seinen Bitten zu ihm zu kommen. Was hält uns da noch zurück? Zweifeln wir an seiner Liebe? Nein, er hat sein Leben für uns gegeben. Zweifeln wir an seiner Macht? Ich denke auch nicht. Er selber hat ja gesagt in Matthäus 28, Vers 18, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Zweifeln wir an Gottes Weisheit? Wie könnten wir? Und trotzdem halten wir es nicht für lohnend zu beten. Das wird hier sicherlich keiner so ausdrücken, aber in dem Punkt sprechen unsere Taten vielleicht lauter als unsere Worte. Wenn wir Jesus wirklich lieben und ernst nehmen, was er sagt, dann müsste in unserem Leben doch eigentlich wahr werden, wozu uns der Apostel Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 17 aufruft, betet ohne Unterlass. Dem Lied, welch ein Freund ist unser Jesus, singen wir immer mal wieder diese Liedzeile. Wer kann sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet? Wie oft haben wir diese Liedzeile schon gesungen? Und wie egal ist uns die Konsequenz? Wir geben uns mit dem Hawaii-Hemd aus Polyester zufrieden, obwohl wir einen Anzug von Hugo Boss haben könnten. Warum? Warum haben wir es beim Organisieren fast zur Perfektion getrieben, aber beim Beten sind wir in den Kinderschuhen stecken geblieben? Warum sind wir beim Zeltlager aufbauen mehr als in der Gebetsstunde? Arbeiten wir wirklich lieber stundenlang in der prallen Sonne, als eine Stunde am Abend in dem kühlen Keller zu sitzen und zu beten? Ich denke nicht. Aber warum ist dann so? Vielleicht, weil wir denken, dass Gebet Zeitverschwendung ist, weil wir denken, wir könnten mehr tun, als nur zu beten. Dazu nochmal ein kurzes Zitat. Du kannst mehr tun als beten, wenn du gebetet hast. Aber du kannst nie mehr tun als beten, bevor du gebetet hast. Nochmal, du kannst mehr tun als beten, wenn du gebetet hast. aber du kannst nie mehr tun als beten, bevor du gebetet hast. Es kommt nicht auf unsere Anstrengung an hier auf der Erde, sondern es kommt auf Gottes Handeln an. Und ich denke, auch ein Hinderungsgrund, warum wir so wenig beten, ist, dass Satan sehr genau weiß, welche Macht das Gebet hat. Jemand hat mal gesagt, Satan lacht über unser Abmühen, er spottet über unsere Weisheit, aber er zittert, wenn wir beten. Und ich glaube, das ist wahr. Ich glaube, deshalb setzt Satan alles dran, um uns vom Beten abzuhalten. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Ihr wollt euch Zeit zum Beten nehmen und dann fällt euch plötzlich ein, wie dringend ihr jetzt eure Blumen gießen müsst. Oder wie dringend ihr auf einmal Tante Erna anrufen müsst. Oder ihr wollt beten, dann klingelt das Telefon und der Postbote kommt. Oder ihr kommt tatsächlich so weit, euch wirklich hinzuknien oder hinzusetzen und zu beten. Und ihr betet für den Bruder XY und für seine Probleme. Und schwupps, sind eure Gedanken mehr bei den Problemen vom Bruder XY als bei Gott. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist. Ja, lasst euch nicht abhalten vom Gebet. Ich bitte euch drum. Wir wissen, welche Macht das Gebet hat. Aber wie sieht ein Gebet überhaupt ganz praktisch aus? Wie kann man denn ganz praktisch beten? Zuallererst, denke ich, wird es wichtig sein, sich Zeit zu nehmen fürs Gebet. Wenn wir zu Gott kommen und vor ihm wie auf heißen Kohlen stehen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn es zu keiner Gemeinschaft mit ihm kommt. Wenn wir nicht bereit sind, uns Zeit zu nehmen, um mit dem Schöpfer zu reden, ja, dann ist es letztlich beleidigend für Gott. Wir brauchen also wirklich Zeit und Ruhe, um beten zu können. Natürlich können wir auch während der Arbeit beten und immer beten, aber wir sollten auch Zeiten am Tag haben, wo wir uns wirklich nur aufs Gebet konzentrieren. Und jetzt würde ich dir gerne mal noch einige Fragen stellen, vielleicht auch unangenehme Fragen. Wenn Gott deine Gebete, die du heute Morgen oder gestern Abend gebetet hast, erhören würde, würdest du es merken? Würdest du seine Antwort erkennen? Würdest du dich überhaupt daran erinnern, was du gebetet hast? Ich habe den Eindruck, dass Gebet manchmal zu einer reinen Formsache wird. Wir haben unsere heiligen Redewendungen und die wiederholen wir fast schon so mechanisch. Wir beten um Segen für die Predigt, um Gottes Wirken auf einer Veranstaltung, um sein Durchtragen in einer bestimmten Sache. Und sicher wird Gott irgendwie segnen, wirken und durchtragen, weil andere haben ja auch dafür gebetet und vielleicht viel konkreter als du. Mit unseren unbestimmten Gebetsanliegen, segne, wirke, trage durch und so weiter, dann nehmen wir Gott eigentlich die Möglichkeit, unsere konkreten Gebete zu erhören. Und Gott hat Freude dran, Gebete nach seinem Willen zu erhören. Das haben wir vorher gelesen. Ja, lasst uns doch in unseren Bitten konkreter werden, damit Gott unsere Gebete auch konkret erhören kann. Ich habe für die Predigt hier sehr konkret gebetet. Und ich bin wirklich gespannt, ob Gott diese konkreten Gebete auch erhören wird. Und wenn ja, dann kann ich euch nächsten Sonntag hier vielleicht Zeugnis geben. Ja, wenn nicht, dann muss ich Gott vielleicht bitten, mir zu zeigen, warum er die Gebete nicht erhört. Für das Zeltlager, das ja jetzt diese Woche stattfindet, da habe ich Gott gebeten, dass er mindestens 5 Bekehrungen schenkt. Weil ich einfach mal ihn konkret bitten wollte. Und vielleicht könnt ihr ja diese 5 plus auch zu eurem Gebetsanliegen machen. Es kann nicht sein, dass der eine oder andere denkt, aber Philipp, wir können doch Gott nicht so herausfordern. Das geht doch nicht. Ich glaube, wir dürfen das. Gott hat uns konkrete Verheißungen gegeben, damit wir konkrete Gebete an ihn richten können und dass er unsere Gebete auch konkret erhören kann. Und zwar zu seiner Verherrlichung und zu unserer Freude. Ihr könnt dazu noch eine Bibelstelle aufschlagen, Malachi 3, Vers 10. Maleachi ist das letzte Buch im Alten Testament, also direkt vor Matthäus. Maleachi 3, Vers 10. Da steht: Bring den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch darin, spricht der Herr, der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Hier sagt uns Gott ganz deutlich: Prüft mich. Gebt mir euren ganzen Zehnten und prüft mich. Und wenn Gott schon in solchen irdischen Dingen bereit ist zu segnen und sich prüfen zu lassen, wie viel mehr dann, wenn es um geistliche Dinge geht? Oder jetzt in unserem Fall mit dem Zeltlager sogar um seine Herzensangelegenheit, darum Menschen zu erretten. Lasst uns Gott vertrauen und lasst uns Gebete des Glaubens an ihn richten. Hier steht zwar in Maleachi 3, Vers 10, prüft mich, aber eigentlich ist es auch wieder eine Prüfung für uns. Gott fordert dort Gehorsam von seinem Volk, um ihnen Segen zu geben. Und wenn dann unsere Gebete nicht erhört werden, dann müssen wir uns auch fragen, ob irgendwas zwischen uns und Gott steht, ob irgendwas seinen Segen in unserem Leben hindert. Er sagt, prüft mich, und eigentlich müssen wir auch uns prüfen. Jetzt haben wir viel davon gehört, dass Gott gerne Gebete erhört, dass wir viel von ihm erwarten können. Aber Gebet besteht ja nicht nur aus Bitte und Fürbitte, sondern es gibt auch noch andere Aspekte. Es gibt noch den Dank, Anbetung, Bekenntnis. Und wenn ich in meiner stillen Zeit mir Zeit nehme, um mit Gott zu reden, dann nehme ich mir immer zuerst Zeit, um ihm meine Sünden zu bekennen. Damit da nichts zwischen uns steht. Dann bitte ich ihn auch, mir zu zeigen, wo Sünde in mein Leben kam, die ich ihm bekennen muss. Danach danke ich ihm für das, was er getan hat, für die schönen Dinge in meinem Leben, auch für die nicht so schönen Dinge in meinem Leben, weil wir für alles dankbar sein sollen. Danach lese ich einen Psalm oder singe auch mal ein Lob- oder Danklied und bin dann immer ganz froh, dass Gott das Herz ansieht und nicht, ob ich jeden Ton treffe. Und dann versuche ich noch, ihn auch anzubeten. Das fällt mir wieder schwer, ihn anzubeten. Und eigentlich ist es schade. Anbeten heißt ja, Gott für seine Eigenschaften zu preisen. Und da gibt es ein ganzes Buch eigentlich in der Bibel, die Psalmen, in denen man immer wieder Eigenschaften Gottes findet, für die man ihn preisen kann. Und ich nehme oft so einen Psalm als Grundlage für die Anbetung. Und dann, nach Bekenntnis, Dank, Anbetung, dann kommt erst die Bitte und Fürbitte. Und das Schöne an der Reihenfolge ist, dass ich mich nicht so arg auf meine kleinen Probleme da unten fixiere, sondern auf den, der die Probleme mit einem einzigen Wort lösen kann oder mit einem Fingerzeig kann er alle Probleme, die ich habe, wegnehmen. Also ich sehe auf den, der die Probleme lösen kann, statt auf das Problem selbst. Und natürlich wünscht sich Gott auch nicht nur unsere Bitten, sondern auch unseren Dank und unsere Anbetung. Ich hoffe, die Predigt hat dir ein bisschen gezeigt, was sich Gott von dir wünscht. Ich hoffe, ich habe dich nicht mit der Predigt erschlagen oder entmutigt. Wenn ja, dann verzeih mir bitte. Ich wollte dich mit der Predigt zum Gebet ermutigen. Und wenn du jetzt sagst, ich habe in meinem Leben einen Mangel an Gebet, ich habe keine Zeit zu beten, ich habe keine Ruhe zu beten, ich bin nach der Arbeit einfach zu fertig, um zu beten, dann sag das doch Gott. Sag ihm das. Bekenn ihm deinen Mangel und bitte ihn darum, dir zu helfen. Und dann betest du schon in seinem Willen. Wir dürfen uns Gott nicht so vorstellen, dass er im Himmel sitzt und seine Strichliste führt und schaut, heute hat der Philipp aber nur 5 Minuten gebetet, statt sonst 7. Da bin ich jetzt aber mal sauer mit ihm. Nee. Gott ist ein Vater, der uns liebt, der deine Gebete erhören möchte. Und er wünscht sich, dass du mit ihm redest. Amen.